Wenn wir an die Propheten des Alten Testaments denken, verbinden wir sie oft mit Gericht, Warnung und ernsten Worten an ein verirrtes Volk. Doch mitten in diesen scharfen Botschaften öffnet Gott ein Fenster der Hoffnung, er kündigt ein Kommen Christi an, das tief in unsere Sehnsucht nach Leben, Gerechtigkeit und Heilung hineinspricht. Malachi zeichnet uns ein eindrückliches Bild von Christus, der zugleich verborgene Gegenwart und zukünftige Herrlichkeit ist und der heute schon unser Inneres berührt. Söhne Gottes, eins mit Gott in Leben und Natur. Wenn der Hebräerbrief vom Neuen Bund spricht, rückt er unser Verhältnis zu Gott aus der reinen Rechtszone in die Sphäre des Lebens. Dort heißt es, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Der Neue Bund ist nicht nur eine göttliche Amnestie, er ist Gottes Selbstgabe. Vergebung öffnet die Tür, doch hindurch tritt Gott selbst, um in unserem Innersten sein Wohnung zu nehmen. Das Gesetz, das er schreibt, ist kein äußerer Kodex, sondern das Gesetz des Lebens, seine eigene Lebensbewegung in uns. Was Gott von uns will, legt er zugleich als inneren Antrieb, als neue Neigung, in unser Herz. Auf der Grundlage dieses neuen Bundes sind wir von Gott vergeben, der unsere Verfehlungen sogar vergisst. Dadurch kann Gott sich selbst in unser innerstes Sein hineingeben, um unser Leben zu sein, das Gesetz des Lebens zu sein und alles für uns zu sein als unser innerer Inhalt, damit wir ihn leben. Das bedeutet, dass der neue Bund uns völlig eins mit Gott machen soll. Er wird zu uns, und wir, indem wir mit ihm durchdrungen und von ihm gebildet werden, sind eins mit ihm in seinem Leben und in seiner Natur. Darum nennt die Schrift die Glaubenden nicht nur Begnadigte, sondern Söhne. Wir sind nicht lediglich adoptiert im juristischen Sinn, wir sind von Gott geboren, tragen sein Leben in uns, ohne dabei seine Gottheit oder seine Vaterwürde anzurühren. Jesus beschreibt diese gegenseitige Durchdringung so, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist mehr als Nähe, es ist eine Wohnrealität, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn Gott so in uns Wohnung macht, beginnt eine stille, aber nachhaltige Umprägung unserer Natur. Wo frühe Bitterkeit spontan aufstieg, wächst nun, manchmal gegen unsere eigene Gewohnheit, ein Impuls zur Liebe, wo wir aus Selbstschutz hart wurden, regt sich eine neue Treue und Sanftmut. In jeder unscheinbaren Alltagssituation, im Gespräch in der Küche, im Konflikt am Arbeitsplatz, in einer überfüllten Bahn, leuchtet die Erinnerung auf, ich reagiere nicht nur als ein gewöhnlicher Mensch, ich bin Sohn Gottes, Träger eines anderen Lebens. Diese Sohnschaft ist nicht triumphalistisch, sondern zart und tief. Sie zeigt sich nicht zuerst in großen Taten, sondern im Verborgenen, in dem Gedanken, den wir nicht aussprechen, in dem Urteil, das wir zurücknehmen, in dem stillen Gebet inmitten eines Streits. Dort, wo wir uns innerlich ausrichten auf das, was Gott in uns hineingeschrieben hat, tritt unser wahres Wesen ans Licht. Wir entdecken Schritt für Schritt, unsere neue Identität ist keine religiöse Rolle, die wir uns mühsam antrainieren, sondern ein in uns wachsendes Leben, das wir nicht selbst hervorgebracht haben. Je mehr wir uns daran erinnern, dass wir Söhne sind, desto weniger müssen wir uns verkrampft, fromm verhalten, wir lernen viel mehr, dem inneren Gesetz des Lebens Raum zu lassen. In dieser Sicht wird der Alltag zum Ort der Gemeinschaft mit dem Vater. Die Spannungen des Lebens verschwinden nicht, aber sie stehen unter einem anderen Vorzeichen. Wir sind nicht mehr nur Getriebene der Umstände, sondern Kinder, die mitten in den Umständen an der Hand des Vaters gehen. Gerade dort, wo unser Versagen uns scheinbar disqualifiziert, trägt der neue Bund, denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Gottes Vergessen unserer Sünden ist kein billiger Freispruch, sondern der Raum, in dem seine Erinnerung an uns als Söhne umso klarer bleibt. Wer so lebt, beginnt seine Beziehungen, seine Entscheidungen und sogar seine Schwächen im Licht der Sohnschaft zu sehen. Und in diesem Licht wächst eine stille Zuversicht, ich bin nicht allein, ich bin in ihm, und er ist in mir, das prägt meine Gedanken, meine Gefühle und mein Handeln auf eine Weise, die tiefer reicht als jede äußere Anstrengung. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Aus der Gewissheit, von Gott geboren und vom neuen Bund getragen zu sein, erwächst eine ruhige Freiheit, nicht moralischer Druck, sondern das in uns wohnende Leben Gottes formt unsere Reaktionen. Je bewusster wir uns in Spannungen, Enttäuschungen und Freuden daran erinnern, dass wir Söhne Gottes sind, desto natürlicher wird es, aus dieser neuen Natur heraus zu denken, zu fühlen und zu handeln, und unser Umfeld bekommt einen leisen, aber spürbaren Vorgeschmack auf die Realität dieses Bundes. Christus, der Wunsch der Nationen und die Freude unseres Herzens. Malachi zeichnet ein eindringliches Bild: Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Im Hintergrund schwingt eine tiefe Sehnsucht: Das Volk wartet auf den, den es in Wahrheit sucht, oft ohne ihn wirklich zu kennen. Haggai greift dasselbe Motiv auf, wenn er von den Erschütterungen der Nationen spricht, damit die Kostbarkeiten aller Nationen kommen. Hinter politischen Unruhen, kulturellen Strömungen und persönlichen Biografien steht ein verborgenes Verlangen nach einem, der mehr ist als eine Idee oder ein System, nach Christus als der Erfüllung aller ungestillten Wünsche. Bei seinem zweiten Kommen wird Christus auch das Verlangen der Nationen sein. Christus ist der, nach dem wir verlangen. Tag für Tag wünschen wir uns, dass er unsere Liebe, unsere Demut, unsere Sanftmut und unsere Freude sei. Nichts ist besser als Freude. Diese Freude wird zu unserer Stärke, zu unserer Heilung, zu unserer Speise und zu unserer Nahrung. Wahre Freude entspringt dem, dass Christus unser Leben, unsere Tugenden und unser Alles ist. Diese Sehnsucht äußert sich heute in vielerlei Gestalt, im Ringen um Gerechtigkeit, im Hunger nach Anerkennung, in der Suche nach Zugehörigkeit und im Verlangen nach Beständigkeit in einer brüchigen Welt. Vieles davon bricht sich Bahn in Formen, die Gott nicht entsprechen, doch der Grundton bleibt: Man hofft auf eine Liebe, die nicht zurückgenommen wird, auf eine Demut, die nicht verletzt, auf eine Macht, die schützt statt missbraucht. Christus ist der, in dem all das eine konkrete Gestalt hat. Wenn er unser Inneres erfüllt, wird er nicht nur der Gegenstand unserer Verehrung, sondern die Qualität unseres Lebens. Er verwandelt bloße Sympathie in tragfähige Liebe, natürliche Milde in geistgewirkte Sanftmut, momentane Fröhlichkeit in beständige Freude. So wird Christus tatsächlich der, den ihr sucht, der Wunsch der Nationen, der sich zunächst im verborgenen Raum des einzelnen Herzens erfüllt. In dieser Perspektive gewinnt auch der Alltag an Tiefe. Die Freude, von der die Schrift spricht, ist keine dünne Stimmung, die von äußeren Ereignissen abhängt, sondern eine innere Nahrung. Sie ist stark genug, um Trauer nicht zu verleugnen und doch nicht zu verzweifeln. Malachi kündigt den Engel des Bundes an, der plötzlich in den Tempel kommt. Oft begegnet Christus unserem Herzen ebenso unscheinbar und vollkommen unerwartet, in einem Wort der Schrift, das uns trifft, in einer Begegnung, die etwas aufhält, in einer Ruhe, die mitten im Lärm aufkommt. Dort, wo wir inwendig auf ihn ausgerichtet sind, beginnt sich unsere tiefste Sehnsucht zu bündeln, nicht mehr in tausend verstreute Wünsche, sondern in dem einen Wunsch nach ihm. Gerade in einer unruhigen Welt liegt in dieser Ausrichtung eine stille Kraft. Je mehr Christus unsere Freude, unsere Sanftmut und unsere Demut wird, desto weniger müssen wir uns selbstständig erklären oder rechtfertigen. Unser Leben steht dann wie ein leiser Widerspruch gegen den Lärm der Zeit. Es verweist darauf, dass wahre Erfüllung nicht in der Erhöhung des eigenen Ichs liegt, sondern in der Gegenwart dessen, der das Verlangen aller Nationen ist. Wo Christus so zum Mittelpunkt unserer Sehnsucht wird, verliert die Welt nicht an Wert, sondern gewinnt ihre rechte Stelle, sie wird zum Raum, in dem er sich zeigen möchte. Diese Sicht ermutigt, die eigene Sehnsucht ernst zu nehmen, nicht als Makel, sondern als Spur, die zu ihm hinführt, der sie als einziger wirklich stillen kann. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Die Sonne der Gerechtigkeit, heilender Christus in beiden kommen. Am Ende des Buches Malachi steht ein starkes Bild, das zugleich Gericht und Trost enthält: Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Die Sonne ist nicht nur Lichtquelle, sie ist auch Ursprung von Wärme, Wachstum und Leben. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, weichen Nacht und Kälte, Ungerechtigkeit verliert ihren schützenden Schatten. Das Bild der Flügel der Sonne greift die Erfahrung eines Schutzraumes auf, unter diesem Licht gibt es nicht nur Enthüllung, sondern auch Heilung. Wo Christus so erscheint, vereint sich Klarheit mit Barmherzigkeit, er deckt auf, um zu erneuern. Als Sonne der Gerechtigkeit wird Christus mit Heilung unter seinen Flügeln aufgehen. Heute üben die Pfingstler das aus, was man göttliche Heilung nennt. In Wirklichkeit ist Christus selbst unsere Heilung. Er ist die Sonne, die uns heilt, indem sie auf uns scheint. Bei seinem ersten Kommen hat die Erde Christus verworfen, deshalb fehlt ihr seine Heilung. Weil wir ihn jedoch auf eine verborgene, geheime Weise aufgenommen haben, empfangen wir seine Heilung Tag für Tag. In seinem ersten Kommen ist Christus dieser Sonne schon gleich geworden, aber die Erde hat ihn überwiegend verworfen. Dennoch ging sein Licht auf über Einzelnen, über Kranken, Ausgestoßenen, Gescheiterten. Dort, wo er Menschen berührte, geschah mehr als körperliche Gesundung, Schuld wurde vergeben, Scham verlor ihren Bann, verlorene Würde wurde aufgerichtet. Darum kann man mit Recht sagen, Christus selbst ist unsere Heilung. Heilung ist zunächst nicht ein religiöses Sonderphänomen, sondern das einfache, tiefe Geschehen, dass sein Licht auf unsere Dunkelheit fällt und uns nicht verbrennt, sondern verwandelt. Wer ihn im Glauben aufnimmt, erfährt schon jetzt ein leises Aufgehen dieser Sonne im eigenen Innern. Diese heilende Wirkung setzt sich in unserem heutigen Leben fort. Viele Wunden sind nicht sichtbar, Kränkungen, ungerechte Behandlung, eigene Verfehlungen, die sich wie Schatten festgesetzt haben. Wenn Christus als Sonne der Gerechtigkeit auf uns scheint, geschieht zweierlei gleichzeitig. Zum einen wird Ungerechtes beim Namen genannt, er verharmlost weder unsere eigene Schuld noch das Unrecht, das uns angetan wurde. Zum anderen bewahrt uns sein Licht davor, in Bitterkeit oder Selbstanklage stecken zu bleiben. Heilung heißt dann, die Vergangenheit verliert ihre zerstörende Macht und eine neue, gerechte Ordnung beginnt im Herzen. So wie es bei Malachi heißt, dass diejenigen, über denen diese Sonne aufgeht, umherspringen wie Mastkälber, gewinnt das Leben wieder Spannkraft, Leichtigkeit, Beweglichkeit. In seinem zweiten Kommen wird Christus dieses Sonnenbild in einer umfassenden Weise erfüllen. Dann wird die ganze Schöpfung unter dieses Licht gestellt, Ungerechtigkeit wird nicht mehr dominieren, und der Überrest Israels wie auch die Nationen werden erfahren, was es heißt, dass Heilung unter den Flügeln dieser Sonne ist. Für jetzt leben wir zwischen den Zeiten, die Sonne ist schon aufgegangen, aber ihr Mittag liegt noch vor uns. Diese Spannung ist keine Schwäche, sondern eine Quelle der Hoffnung. Je mehr wir uns im Alltag dem Licht Christi aussetzen, in der Schrift, im Gebet, in ehrlicher Selbstprüfung, desto mehr nimmt seine heilende Gerechtigkeit Gestalt in uns an. Und aus dieser Erfahrung wächst eine leise, aber kräftige Zuversicht. Die letzte Wirklichkeit über unserem Leben und über dieser Welt ist nicht der brennende Ofen des Gerichts, sondern die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht und heilend bleibt. Relevante Schriftstellen, Malachi Kapitel 4 Verse 1 bis 2, Malachi Kapitel 3 Verse 2 bis 3, Matt. 26, 26 bis 30, Römer Kapitel 8 Verse 18 bis 21, Offenbarung Kapitel 22 Verse 16 bis 17. Diese Einsicht ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, Sonne der Gerechtigkeit, wir danken dir, dass du uns im neuen Bund vergeben, gereinigt und mit deinem eigenen Leben erfüllt hast. Du bist der Wunsch unseres Herzens und der Heimliche, nach dem die Nationen sich sehnen, auch wenn sie deinen Namen noch nicht kennen. Lass dein Licht neu über uns aufgehen und alle Bereiche unseres Lebens durchdringen, in denen noch Dunkelheit, Schuld oder Unversöhntheit herrschen. Heile, was gebrochen ist, richte auf, was gefallen ist, und stärke in uns die Gewissheit, dass wir als Söhne Gottes deine Natur tragen und nicht aus unserer Schwäche, sondern aus deiner Fülle leben dürfen. Gib, dass wir inmitten einer unruhigen Welt ein Widerschein deiner heilenden Gegenwart sind, bis du sichtbar wiederkommst und deine Gerechtigkeit die Erde erfüllt. In dieser Hoffnung ruhen wir in dir und preisen dich, unseren kommenden König und gegenwärtigen Heiland. Amen.